Après-Ski, der Alpin-Podcast mit Lukas Zara und Tobias Ruf.
Hallo bei einer neuen Ausgabe von Après-Ski, die Analyse zur WM-Abfahrt der Männer. Der Tobias Ruf, der ist wieder nicht da, der wird wahrscheinlich zu viel feiern in seinem persönlichen Skikeller. Aber ich freue mich sehr, dass der Erik Willemsen wieder dabei ist, wie auch schon bei der Abfahrt der Frauen. Erik, der ist gerade in Cortina und berichtet dort für die Associated Press. Hallo Erik.
Grüß dich Lukas, servus.
Erik, das, was mich als am allermeisten interessiert, was war denn im Ziel los in Cortina, als die Startnummer 8 Maxence Mousaton im oberen Streckenteil zu Sturz kam und dann irgendwie doch gar nicht stürzte? Also was war da so die Reaktion im Ziel?
Naja gut, es hat fast schon ausgeschaut, als ob man auf der Videowall irgendwie eine Einspielung von irgendeinem Freestyle-Skiing gebracht hat. Das war natürlich eine Aktion, die ich selber so noch nie gesehen habe bei einem Skirennen. Wenn du wirklich mit der Geschwindigkeit mit dem Kopf vorüberfällst, so wie es der Mousaton passiert ist, also seinen rechten Ski die Kontrolle verloren hat, sich so überdreht und dann mit einem Wahnsinnsbogen wieder rückwärts auf seine Skier landet, das war wirklich extrem spektakulär. Leider hat er sich, obwohl es anscheinend vielleicht nicht so ausgehört hat, wahrscheinlich doch verletzt. Bestätigung darüber gibt es doch nicht, also ich möchte da aber auch nicht weiter spekulieren, aber er hat sicher Gröberes vermieden mit dieser akrobatischen Aktion. Aber das war natürlich voll spektakulär.
Vor allem bei diesem Speed dann rückwärts fahren und dann, also es hat einfach alles zusammengespielt.
Ja gut, erstens ist es Pech natürlich, dass er da den Schlag trifft. Ja. Genauso halb in der Kurve, wo du das dann auch einfach keine Chance hast, dass du das korrigierst. Aber wie das dann ausgegangen ist, das ist natürlich, das war wirklich unfassbares Glück, weil das hätte natürlich viel, viel schlimmer kommen können.
Mhm. Du hast es angesprochen, er hat sich dann das Knie gehalten. Er ist dann sogar, ich glaube sogar bis ins Ziel runtergerutscht. Also er ist auf jeden Fall selber rausgerutscht aus der Strecke. Aber ja, wie du schon gesagt hast, er hat sich da das Knie gehalten und er dürfte sich da etwas verletzt haben.
Ja. Ja, leider wissen wir aus Erfahrung, dass man immer sehr vorsichtig sein muss mit voreiligen Sphärendiagnosen fast, über was ein Skifahrer jetzt vielleicht erlitten hat oder nicht. Wir haben schon Leute gesehen, die noch weitergefahren sind und dann im Ziel abgeschwungen sind, sich im Krankenhaus durchchecken lassen und dann kommt raus, ich habe doch doch ein Kreuzband gerissen oder sowas. Also wir haben schon alles gesehen. In dem Sinne, kann man nur hoffen, dass es für ihn glimpflich ausgegangen ist. Er wird wahrscheinlich irgendwas davon getragen haben, hoffentlich dann nur eine Bänderdehnung oder irgendwas. Aber wie gesagt, es hätte wirklich um einiges schlimmer kommen können.
Ja, also ein verrückter Sturz, den er da abgefangen hat. Diese Abfahrt der Männer, die hatte wirklich alles, muss man sagen. Eben diese spektakuläre Szene, dann auch diesen Sturz von Romet Baumann im Ziel. Und wir hatten auch einen Überraschungsmedaillengewinner, wie das eben auch bei einer WM irgendwie zu einem perfekten WM-Rennen dazugehört. Vincent Kriechmeier hat die Goldmedaille gewonnen. Er hat das Speed-Double sozusagen komplettiert und hat gewonnen vor Andreas Sander mit nur einer Hundertstel Vorsprung und auf Platz 3 Bert Voits. Ich beginne mit Vincent Kriechmeier, der also es Bode Miller und Hermann Mayer gleich gemacht hat. Die zwei haben das auch schon geschafft, bei einer WM beide Speedrennen zu gewinnen. Und er hat das Ganze geschafft mit Startnummer 1. Das gab es auch schon einmal. Pirmin Zurbriggen. 1985 hat er mit der Startnummer 1 die WM-Abfahrt gewonnen. Und das dürfte ihm ziemlich egal gewesen sein. Wir haben einen Einspieler von Vincent Kriechmeier, wo er auch kurz darüber spricht.
Oh, I made the middle part really well and but I did expect it to win after finishing or crossing the finish line. But it was fast enough and it's okay. Downhill is different than Super G because, of course, we have two runs before. Yeah, it doesn't matter if good number one or 19, I know the course really well.
Vincent Kriechmeier hat es da wieder mal perfekt geschafft, diese Gratwanderung zwischen Linie und Tempo mitnehmen perfekt zu schaffen. Und er hat es irgendwie auch geschafft, zwei Goldmedaillen zu gewinnen, indem er einfach einen Streckenabschnitt besser fährt als alle anderen. Er hat wieder die Bestzeit hingelegt in diesem Abschnitt bei diesem Vertigine-Sprung, wie auch schon im Super-G. Und das hat ihm im Super-G schon Gold gebracht und jetzt wieder auch in der Abfahrt. Erik, Vincent Kriechmeier ist immer so ein Athlet, der nur mit dem Sieg zufrieden ist, kommt es mir vor. Er ist immer sehr selbstkritisch. Siehst du das auch so?
Ja, absolut. Es ist einer, der auch schwer in sein Inneres hineinblicken lässt, habe ich den Eindruck. Mhm. Es geht oft, glaube ich, sehr viel in seinem Kopf vor. Er hat jetzt auch nach dem Rennen gesagt, was ich natürlich eh, wie du schon angesprochen hast, dass er jetzt dem Bode Miller und dem Hermann Mayer das nachgemacht hat. Und fragen sie ihn natürlich auch, bist du jetzt auch so eine Legende? Und ja, da lässt er sich doch nicht drauf ein. Und er sagt doch, ich bin eigentlich eher ein ruhiger Typ, ich muss das alles mal ruhig mal überdenken, und wenn ich dann demnächst mal reflektiere über all das, was war, gut, dann kann er das irgendwie einordnen. Aber so ein Typ ist es, glaube ich, auch, der viel nachdenkt und der auch extrem clever ist, und weil sonst geht das auch nicht, dass du als Erster in das Abfahrtsrennen gehst. Sie haben natürlich Trainings gehabt, aber gut, der Kurs ist nachher auch ein bisschen geändert. Es war heute Nacht extrem kalt hier in Cortina, ich war gestern kurz draußen, es war fast minus 20, war der Einzige, der hier noch auf der Straße war. Und das hat natürlich Konsequenzen gehabt, weil die Piste natürlich noch enorm angezogen ist, viel ruppiger war, viel eisiger war als noch im Training gestern. Vielleicht hat das auch der eine oder andere Läufer überrascht, aber eben dem Winzkrat nicht. Und das finde ich, ja, das hat er dann wahrscheinlich bei der Inspektion heute in der Früh schon gemerkt. Und da hat er sich natürlich genau ausgerechnet, wie er genau in diesem schwierigen Streckenteil hineingehen musste, der von manchen als eine Art Riesentorlauf umschrieben wurde. So schlimm war es natürlich nicht, aber es ist natürlich klar, dass das so ein Super-G-ähnlicher Teil, dass das natürlich dem Vincent enorm in die Karte gespielt hat. Und gut, dann noch musste es in dem Moment auch bringen können, und das hat er natürlich perfekt gemacht. Und das hat er schon sogar so gut gemacht, dass er eigentlich im letzten Streckenabteil gar nicht mal perfekt sein musste, um den Vorsprung zu behalten. Er hat auch gesagt, das hat man auch gesehen, natürlich ist ein paar Mal aus der Hocke rauskommen müssen, weil er schon seine Linie hat korrigieren müssen. Aber genau, er hat an der wesentlichsten Stelle hat er so viel gewonnen, dass ihm das am Ende gereicht hat für die Goldmedaille.
Genau, du sagst es. Er hat in diesem Abschnitt zwischen Zeit 2 und 3 hat er die Bestzeit hingelegt, und der Zweitplatzierte, Andreas Sander, zu dem kommen wir eh gleich, der hat schon einmal 3/10 in diesem Abschnitt verloren. Also da hat er wirklich eigentlich jeden ziemlich in Grund und Boden gefahren. Da haben auch wirklich große Namen große Probleme gehabt in diesem Abschnitt. Und dann war es auch ziemlich egal, dass er nur die 16. beste Zeit hatte in dem vorletzten und im letzten Abschnitt. Und so hat er sich dann die Goldmedaille geholt. Ich fasse noch kurz zusammen aus ÖSV-Sicht. Matthias Mayer war eigentlich auch gut unterwegs, hat dann bei der Ausfahrt aus dieser Passage ein Tor verpasst und ist ausgeschieden. Das will nicht so recht klappen mit Matthias Mayer bei der WM. Ist jetzt noch keine Medaille geholt bei Weltmeisterschaften, obwohl er ja schon 2 Olympiagoldmedaillen hat. Max Franz, ein ähnliches Problem. Der hat auch eigentlich eine gute Zeit hingelegt, und dann hat er aber vielleicht fast zu viel investiert in diesem Abschnitt. Bestzeit im untersten Abschnitt gefahren, aber trotzdem nach diesem technischen Teil zu viel Rückstand dabei gehabt. Und Ottmar Striedinger, der hatte eigentlich sogar eine noch schnellere Zeit als Vincent Griechmeier, bevor er zu diesem Sprung gekommen ist. Und dann eben auch zu viel investiert, wie so viele andere, zu viel investiert von der Linie her und dann dementsprechend abgeschlagen im Ziel gewesen. Und jetzt kommen wir, Erik, würde ich sagen, auch gleich zu Platz 2, zum Überraschungsmann von diesem Rennen, Andreas Sander, der mit 1/100 Sekunde Rückstand Silber geholt hat. Und wie er im Ziel war mit der Startnummer 2, hat er sich zunächst geärgert eigentlich. Und ich habe mir auch, mein Gefühl war auch so ein bisschen, vielleicht, ob diese 1/100 dann entscheidend sein könnte, dass er vielleicht nur Vierter wird und eine Medaille verpasst, war natürlich schwer abzuschätzen. Aber der hat auch schon gesagt, dass er sich einfach sehr gut gefühlt hat, einen sensationellen Tag hatte, und wir hören jetzt auch kurz rein, was er denn so sagt zu seiner sensationellen Silbermedaille in der WM-Abfahrt.
In the beginning I was a bit frustrated because I was just one-handed and I felt not that good. Skiing was really aggressive, the feeling was a bit different to yesterday, but then I saw the time, 1:37, then I thought, yeah, maybe it was a good one. Silver medal, so I'm really, really happy, my first podium, so yeah, I'm just happy. It worked good, really, really good. Thank you to my whole team, they're waiting there. They worked with me over the last years, really, really good, so yeah. That was a feeling I wanted to have in the run today at the start, so, and I felt I could do it today, and so I just ski and had a good feeling.
Ja, Erik, eine knifflige Frage für dich. Warum läuft es denn für Deutschland so sensationell bei dieser WM?
Ja gut, du hast vorher gesagt, ein Überraschungsmann. Vielleicht ist es das gar nicht mehr mittlerweile, weil die Deutschen jetzt schon zum dritten Mal bei dieser WM eine Silbermedaille holen. Hm. Aber Spaß beiseite, es ist natürlich jemand, der niemand auf der Rechnung gehabt hat, um jetzt ganz weit vorne mitzufahren. Was ist für mich eigentlich bestätigt, diese Ergebnisse? Das gilt eigentlich gestern für die Kira Weidle, sowie auch heute für Andreas Sander. Da kann man, glaube ich, sehen, dass Skifahren sich sehr viel auch im Kopf abspielt. Und es hat wirklich für das Team angefangen, dass Roman Baumann am Donnerstag wirklich überraschend zu Silber gefahren ist. Da ist nicht nur für Roman, aber für das ganze Team ist da wirklich eigentlich ein Stein vom Herzen gefallen. Das ist einfach, das hat den Druck weggenommen. Und wir haben jetzt nach dem Rennen auch mit Wolfgang Mayer geredet, dem DSV-Sportdirektor. Und der hat auch gesagt, ja, unser Ziel war, dass wir zumindest mit einer Medaille heimgehen können. Und das hat er dann auch zu seinen Läufern, Läuferinnen gesagt. Donnerstag schon, ja, wir haben schon ein großes Ziel erreicht. Das heißt nicht, dass wir ab jetzt alles locker nehmen sollen, aber der Druck ist mal weg. Die WM als solches, kann ich sagen, dass wir da komplett scheitern werden. Wir haben die Medaille, mindestens die eine, die wir haben wollen. Und eigentlich können sie befreit drauf losfahren. Und ich glaube, dass genau das der Sander heute auch perfekt umgesetzt hat. Wie du sagst, er war eigentlich in dem schwierigen Streckenabteil, hat er natürlich verloren auf dem Fins, weil die Linie hat niemand genauso getroffen wie Vincent. Aber sonst war das wirklich ein perfekter Lauf. Und hat seine Gelegenheit auch als Nummer zwei im Rennen maximal ausgenutzt. Und ich glaube, Kriechmeier muss echt froh sein, dass dieser Kurs nicht um 10 Meter länger gewesen wäre, weil dann wäre das 1-2-Ergebnis gerade umgekehrt gewesen wahrscheinlich.
Eine Parallele eigentlich auch zum Super-G, wo auch Romet Baumann unten dann im unteren Streckenabschnitt noch immer Zeit gut gemacht hat. Du hast es richtig gesagt, da war er 3 Zehntel hinten, eben bei diesem technischen Abschnitt, und dann unten in dem Gleitstück hat er eben noch Zeit gut gemacht auf Vincent Kriechmeier. 1/100, dann hat ihm am Schluss gefehlt. Jetzt haben wir schon über Romet Baumann ja, ganz kurz haben wir ihn erwähnt. Er war ja auch ganz gut unterwegs, dann auch in diesem Teil eben ein bisschen zu viel Zeit verloren, und dann im Ziel ist er gestürzt. Er hatte ja dann eine Wunde im Gesicht. Aber Erik, ich glaube, weiß nicht, ob du da mehr Infos hast, aber ich glaube, er hat da keine größere Verletzung davongetragen.
Na, das stimmt, Lukas. So wie wir das verstanden haben, ist es Gott sei Dank nur bei diesen Abschürfungen im Gesicht geblieben. Aber das war natürlich auch eine Horrorszene, so wie ich sie jedenfalls im Skirennen noch nie gesehen habe. Natürlich sieht man mal, dass jemand stürzt in der Auslaufzone sozusagen nach dem Finish und auch mal in die Bande fliegt, aber dass man wirklich darunter schiebt und auch wirklich komplett verschwunden ist. Keiner hat gesehen oder gewusst, wo ist jetzt der Home hat. Und es war natürlich auch leichte Panik, und das gesehen ist sofort natürlich Coaches und auch Dominik Baires, die sind sofort dort hergerannt. Gott sei Dank ist es bei dieser Abschürfung im Gesicht geblieben. So wie ich verstanden habe, haben sie Roman schon noch ins Krankenhaus gebracht, um doch mal durchzuchecken, ob es nicht anderswo noch Probleme gibt. Aber nachdem wir davon nichts mehr gehört haben, gehe ich davon aus, dass es Gott sei Dank nur bei dieser dann doch leichte Verletzung geblieben ist.
Und eben der Erfolg von Andreas Sander, der ja im Weltcup noch nie auf ein Podest gefahren ist, steht natürlich über dem Ganzen. Thomas Dresen hat sein Comeback gegeben. Auf Platz 18 ist er dann gelandet. Der Platz ist natürlich irgendwie nebensächlich, weil er trotzdem dann irgendwie, ich habe da in der Übertragung im ersten reingehört, da hat er trotzdem gesagt, dass er durchaus zufrieden ist. Er ist einfach froh, dass er wieder zurück ist und dass es geklappt hat, dass er da ein Rennen fahren hat können, dass er so wieder körperlich in Schuss ist. Und unten war er, unten der untere Abschnitt war wieder am stärksten, irgendwie typisch für das deutsche Team. Da war er auch, das war von seiner Fahrt her zumindest der beste Abschnitt. Und ja, in diesem Podcast versuchen wir ja immer so 3 Länder ein bisschen abzudecken, und es ist natürlich ein traumhaftes Podium, weil auf Platz 3 gibt es erneut einen Grund für die Schweiz zum Jubeln. Die Schweiz, die steht jetzt schon bei 5 Medaillen. Schon jetzt sind sie erfolgreicher als in Ore vor 2 Jahren. Und das nach nur 4 Rennen, das ist sensationell. Und das haben sie heute zumindest Bert Voits zu verdanken. Der hat sehr viel auch angestellt und herausgenommen, viel angedriftet eben in diesem technischen Teil, hat aber das Tempo sehr gut mitgenommen und hat dann unten eben auch wieder Zeit gut gemacht, wie viele andere auch auf Vincent Kriechmeier. Und das hat dann zu Bronze gereicht. Wir haben auch einen kleinen Einspieler zu Bert Voits, was er denn zu seinem dritten Platz sagt.
Gold verloren habe ich heute sicher nicht. Für das steht ein zu würdiger Abfahrtsweltmeister da auf dem Podest ganz oben. Ich habe alles versucht, ich habe alles riskiert. Ab und zu reicht das für den ersten Platz, manchmal für den zehnten. Heute hat es für den dritten gereicht und mit dem bin ich auch zufrieden. Eine Abfahrt, die ich noch nie gesehen habe. Es war ein Riesenslalom teilweise für mich zumindest. Für einen alten Schweizer Abfahrer ist das gar nicht so einfach. Deshalb zufrieden mit dem Podest und es war sehr schwierig für mich, auf dieser Strecke zurechtzufinden und ja, zwei haben es besser gemacht und das ist auch verdient.
Erik, du hast es gehört, Bert Voits, der hat vielleicht ein bisschen gehadert mit diesen Schwüngen, die man ja schon auch gebraucht hat, um hier ein bisschen Tempo rauszunehmen. Da wollten sich auch die Organisatoren und die FIS da irgendwie auch gar kein Risiko eingehen, dass dieser Sprung irgendwie gefährlich wird in dem Rennen, oder?
Genau, jetzt war es sogar noch ein bisschen flüssiger gesetzt, als dass es am Anfang gedacht war, weil wir haben gestern schon kurz darüber geredet, dass natürlich viel Kritik von den Läufern gekommen ist nach dem ersten Abfahrtstraining am Freitag. Da war es angeblich noch viel langsamer. Ich habe das selber nicht sehen können, aber da haben Läufer wirklich gesagt, das kommt zu einem Riesentorlauf ähnlich. Also das wollen wir nicht. Und da hat die FIS auch gesagt, okay, wir wollen ja wirklich das vorsichtig herangehen, haben es dann ein bisschen flüssiger gesteckt, aber trotzdem, es war natürlich für die Die Hard Downhillers war das ja nicht der Wunschkurs und sogar der Beat hat nach dem Rennen auch gesagt, okay, ich weiß, wo ich meine Zeit verloren habe und bin auch froh mit meiner Bronzemedaille, aber das wird nie meine Lieblingsstrecke werden. Und ich glaube, man kann verstehen, warum.
Bert Voits, der hat ja auch schon WM-Gold gewonnen in St. Moritz 2017 in der Abfahrt. Es ist seine dritte WM-Medaille. Zwei Jahre davor in Beaver Creek hat er auch Bronze gewonnen in der Abfahrt und jetzt eben wieder Bronze. Deswegen auch vielleicht ein bisschen besser zu verschmerzen sozusagen, dass es nur Bronze war. Er hat ja auch schon einige Kristallkugeln daheim stehen als bester Abfahrer im gesamten Winter. Erik, ich weiß gar nicht, ob du das auch mitgekriegt hast und gehört hast, aber Swiss Ski, die haben extrem gebrüllt, die Trainer auf der Strecke. Die haben ihre Athleten angefeuert. Das war sensationell, vor allem im oberen Abschnitt. Hast du das im Ziel auch gehört und mitbekommen?
Na, draußen habe ich das nicht gehört, aber ich habe nachher Ausschnitte gesehen. Und es ist wirklich, ja, es ist unglaublich. Es ist natürlich die ganze Saison, es ist natürlich bei den Weltcuprennen sowieso schon eine besondere Stimmung gewesen, weil man natürlich überhaupt kein Publikum hört. Das heißt, es gibt natürlich Coaches, die was reinschreien von der Seite. So extrem wie heute habe ich es auch noch nie gehört. Und es gibt natürlich auch, das finde ich eigentlich oft noch interessant, ist, dass man oft von Läufer oder Läuferinnen selber hören. Zum Beispiel die Esther Ledeczke ist eine, die fast bei jede Kurve, wo sie mit voller Geschwindigkeit reingeht, die hörst du irgendwie, es kreischt leicht und sie schreit was raus. Und das irgendwie die Emotionen sind oder die eigene Aufregung. Aber gut, das finde ich dann auch schon interessant. Ja, was heute bei den Schweizer Coaches passiert, ist ich weiß nicht. Es war eigentlich interessant zu wissen, ich weiß nicht, ob jemand das denen gefragt hat, ob die Läufer davon überhaupt irgendwas mitkriegen, wenn du dann Helm auf hast. Ich weiß nicht, ob das A, ob sie es mitkriegen und B, wenn, ob es dann überhaupt hilft, weil was wir es machen, wenn du da mit 120 an deinem Coach vorbeidüst und der schreit dich was nach. Also,
genau, ja.
Dass man so anfeuert, wenn man aus dem Starthaus geht, okay, das ist mittlerweile Tradition, das kriegt was jeder Läufer mit, der das von seinem Coach so haben mag. An der Strecke, ja, das war heute, wie du sagst, eben ziemlich bizarr für mich, ehrlich gesagt.
Ja, genau, bei den Schweizern war es sehr auffällig. Sie haben sogar dann fast, ja, Marco Odermatt noch vielleicht zu einer Medaille gebrüllt. Zumindest haben sie alles gegeben. Der war nämlich auch sehr gut unterwegs in seiner ersten WM-Abfahrt, ist dann Vierter geworden, 65 Hundertstel Rückstand. Da ist dann doch schon ein gewisser Abstand, weil 18 Hundertstel hatte dann Bert Voits Rückstand. Also da war doch ein Abstand, aber trotzdem war es eher noch einer der wenigen mit einer höheren Startnummer, die nochmal irgendwie gefährlich wurden, vor allem, weil man nicht ganz wusste, wie viel denn die Athleten im unteren Abschnitt noch wirklich aufholen können. Und jetzt eben auch zeitgleich, zeitgleich mit Marco Odermatt auf Platz 4. Italien bleibt leider ohne Medaille, auf Platz 4 Dominik Paris. Obwohl ich ja die Anzüge von der italienischen Mannschaft sehr cool finde. Ich finde es super, dass sie sich für extra für die WM noch etwas Eigenständiges überlegt haben. Ein bisschen ein hellerer Ton auf ihrem Anzug, den finde ich recht cool. Und das, was du jetzt angesprochen hast, dass du die Fahrer auch wirklich hören kannst, das war auch bei Dominik Paris der Fall. In der Übertragung hat man das gut gehört. Er hat laut geschrien, na geh, wie er da beim eben auch in diesem technischen Abschnitt sehr viel Zeit sogar verloren hat. Ich habe mir das angeschaut, er hat 1,6 Sekunden auf Vincent Griechmeier über diesen Vertigine-Sprung verloren. Hast du ihn noch gesehen, Dominik Paris im Ziel? War er enttäuscht?
Na gut, dass er enttäuscht war, das war, glaube ich, schon klar, kurz nachdem er über die Zielgerade gekommen oder über die Finish gekommen ist, weil er hat natürlich mit seinem Steck schon mal ordentlich im Boden geschlagen. Ja. Also man hat schon sehen können, dass er sich wirklich geärgert hat. Und es ist genau wie du sagst, er hat natürlich so viel Zeit verloren, genau in dieser eine Passage. Und ich habe jetzt nicht die genauen Zeiten gecheckt, aber ich glaube, dass er vorher und nachher einfach wesentlich schneller war als Vincent Griechmeier. Und die Läufer wissen das natürlich genau, wenn sie dann ins Ziel abschwingen und so einen Rückstand haben, dann wissen sie genau, wo sie die Zeit verloren haben. Und Paris hat natürlich vorher genau gewusst, wo er das Rennen verlieren konnte. Er war natürlich für mich, deswegen habe ich ihn auch gestern, ich gebe es zu, es war ein schlechter Tipp, weil er hat es nicht geschafft.
Sehr fair, dass du es erwähnst, Erik. Ja,
ja, ich werde nicht mehr erwähnen, wen du getippt hast. Aber für mich war trotzdem die schwierige Passage. Er hat natürlich genau gewusst, dass da wird er das Rennen verlieren können, weil sonst vorher und nachher war er absolut einer von den Allerschnellsten. Und wer hätte es um den Sieg reichen können, hatte Gold schaffen können. Aber genau die Passage, wo er eh gewusst hat, dass es so schwierig wird, der hat einfach schlecht gefahren. Und natürlich, wenn du so viel Zeit verlierst, dann kannst du ein paar das heißen, aber dann schaffst du das auch im unteren Streckenabteil nicht mehr, wo es eigentlich wo deine Gleitfähigkeiten gefragt sind und eher sicher bessere Qualitäten hat als Vincent Griechmeier. Aber so viel Zeit kannst du einfach nicht mehr aufholen. Das hat er natürlich genau gewusst und es ist einfach ärgerlich für ihn. Und wahrscheinlich auch für Italien, die natürlich, wahrscheinlich die Abfahrten sind dann doch die große Highlights von einer WM, wird auch nicht umsonst immer am Wochenende eingeplant. Die große Favoritin gestern, die hat natürlich nicht mehr starten können, weil sie verletzt ist, die Sofia Goggia. Der große Favorit bei den Herren hat es gerade nicht geschafft, vierter Platz. Also das ist für die Italiener schon sehr bitter.
Ja, er hat 6 Zehntel aufgeholt im unteren Abschnitt, aber er hatte eben 1,2 Sekunden Rückstand nach dieser technischen Passage. Also dann, das war einfach zu viel. Und Erik, du hast recht, ich habe auf Matthias Mayer getippt, der ist überhaupt ausgeschieden, der hat nicht einmal das Ziel gesehen. Also ja, da haben wir uns nicht berühmt gemacht mit unseren Tipps. Aber Erik, du hast ja auch immer ein Auge auf die USA, weil du für die Associated Press arbeitest und für die Nachrichtenagentur. Da war natürlich der Teamleader, wenn man so will, Ryan Cochran-Siegel, der fehlt, leider verletzt. Hattest du noch Kontakt zu den US-Läufern? Wie ist es denn aus Sicht des Teams USA verlaufen?
Ja, ich glaube, dass sie sich eigentlich mit dem Ergebnis abgefunden haben. Vielleicht muss man es so sagen, dass sie, ich glaube, dass für den meisten klar war, dass sobald sie die Strecke gesehen haben, dass für sie da eigentlich recht wenig zu holen war. Mit Ausnahme eigentlich von Travis Kanong, der auch von die am Start waren, vielleicht auch noch die bessere Super-G-Qualitäten hat und deswegen mit dieser Strecke vielleicht noch besser zurechtfinden sollte. Aber ja, es ist eigentlich nicht die Art von Abfahrt, die der Amerikaner gut liegen würde. Es ist übrigens auffällig, dass ausgerechnet der Amerikaner, der eigentlich sich am härtesten geäußert hat gegen diese Strecke und gegen die viele drehende Kurve, die da drin war, der Bryce Bennett, der ist dann letztendlich natürlich der beste Amerikaner geworden. So ist es dann oft so, der hat echt gesagt, na, das ist ja, er hat Wörter gebraucht, die ich hier eigentlich noch nicht mal wiederholen dürfte, also die erste Strecke zum ersten Mal runtergekommen ist. der hat sich wirklich so großartig geärgert und gesagt, na, das ist ja keine Abfahrt, das ist WM-unwürdig. Und er hatte fast schon gesagt, na, ich buche gleich den Flieger wieder heim. Das hat natürlich nicht gemacht, aber gut, 10. Platz ist dann eh nicht so schlecht. Ist natürlich fast eine Sekunde von den Medaillenplätzen weg. Ja, es ist, ich weiß nicht, das Team hat einfach, wie gesagt, es war nicht die Strecke für sie. Und ja, ich glaube, dass sie da auch nicht mit Überzeugung reingegangen sind, dass da, das würden sie natürlich nicht so aussprechen, aber ich glaube nicht, dass sie vorher dafür Vertrauen hätten, dass es da für eine Medaille reichen würde. Und sicher, wie du sagst, natürlich der Läufer, der eigentlich in den Speed-Bewerb für den Amerikaner heuer groß aufgezeigt hat, der ist natürlich, der fehlt leider. Also das wäre vielleicht ein Läufer gewesen, der auch auf diese Strecke wahrscheinlich besser zurechtgekommen wäre, als die jetzt tatsächlich am Start waren.
Ja, und eine schlechte Nachricht gibt es auch noch aus dem Team USA, dass nämlich Ted Ligety, der ja schon sein Karriereende verkündet hat, der wird jetzt doch nicht an den Start gehen können bei der WM.
Na, stimmt. Ted hat am vergangenen Dienstag offiziell verkündet, dass der Riesentorlauf am kommenden Freitag sein letztes Rennen sein würde. Aber ist ein paar Tage später mit Rückenschmerzen aufgewacht, hat sie nochmal durchchecken lassen. Und die Ärzte haben gesagt, naja, damit gehst du sicher nicht kein Rennen fahren. Also leider ist damit das Abschiedsrennen für Ted ins Wasser gefallen. Weil das muss man sagen, er hätte natürlich irgendwie so einen lustigen Folklorenlauf machen können. Dazu hätte es wahrscheinlich noch gereicht. Aber Ligety ist dafür nicht der Typ. Der wollte nochmal richtig angreifen, nochmal richtig zwei coole Läufe hinlegen, nochmal richtig zeigen, was für ein fantastischer Riesentorlauf-Spezialist, dass er über alle Jahre gewesen ist. Gut, die Chance ist ihm jetzt genommen worden und ja, alles andere war dann von ihm sinnlos. Also dann ist er natürlich abgereist, was sehr traurig ist, weil so einen großen Athlet, der den Sport über Jahre hinweg so maßgeblich mitgeprägt hat, der wünscht mir eigentlich ein netteres Abschied, als dass er es irgendwie verkündet und dann ab dem Moment einfach nie mehr ein Rennen fahren wird. Das ist wirklich schade.
Da hast du vollkommen recht. Ganz kurzer Ausflug sozusagen weg von dieser WM-Abfahrt. Aber so wie du vorhergesagt hast, es war dann am Ende ein richtig cooles Rennen, ein spektakuläres und ein spannendes Rennen. Vincent Griechmeier holt Gold vor Andreas Sander und Bert Voits. Und jetzt, Erik, wartet auf dich vor allem auch ein sehr dichtes Programm. Wir haben noch 9 Medaillenentscheidungen ausstehend. Jetzt geht's mehr in die Technik und was mich jetzt noch interessieren wird von dir, was ist denn deine Meinung zu den Parallelrennen, die es ja zum ersten Mal im Einzelformat geben wird und auch zu diesen Kombirennen, weil die ja immer wieder, ja, das Standing ist nicht das Beste von dieser alpinen Kombination im Weltcup.
Ja, ich muss ehrlich sagen, Lukas, das sind genau Fragen, worüber ich selber eigentlich schon längere Zeit nachdenke, weil, wenn ich es richtig verstanden habe, war die FIS eigentlich schon vor ein paar Jahren der Meinung, dass die Kombination abgeschafft werden sollte. Das hat natürlich von sogar in den Zeiten von Ivica Kostelic war davon die Rede und der hat sich natürlich auch immer voll dagegen gewehrt. Die FIS hat eigentlich gesagt, das ist nicht mehr zeitgemäß. So ein Rennen wie braucht Spektakuläres, dann sind eben die Parallel-Events gekommen. Jetzt ist eigentlich das komisch, dass irgendwie diese Kombination doch wieder eigentlich wiederbelebt ist. Die war zwar nicht oder kaum im Weltcup-Kalender, aber das hat vor allem damit zu tun, dass man die wegen aller Corona-Problematik, dass man die Speedläufer und die Technikläufer, Technikspezialisten so viel wie möglich getrennt halten wollte, also die nicht zusammen an einem Ort bringen für einen Kombinationsbewerb. Aber jetzt haben wir in dieser Weltmeisterschaft alles. Es ist natürlich ein extrem dichtes Programm und es ist auch unmöglich, irgendwie von Allrounder jetzt alles zu fahren, weil dann hättest du würdest 7 Rennen haben in 2 Wochen. Das ist natürlich unmöglich. Es ist schwer zu sagen, wo es hingeht. Natürlich, mittlerweile ist diese Parallelbewerben, die sind natürlich immer im olympischen Programm. Also der Teambewerb, der wird olympisch sein. Jetzt gibt es auch sogar das individuelle Parallelrennen hier bei der WM. Natürlich mit der Absicht, um das dann bei den übernächsten Olympischen Spielen auch als Medaille bewerbt zu haben. Und wahrscheinlich wird es dann auch die Kombination ersetzen, ist meine Erwartung, aber das ist eine unbestätigte Meinung von mir, weil es ist ein bisschen unklar, wo es hingeht. Es wird, wie gesagt, es wird in eine Richtung angegeben und dann kommt es doch wieder anders, weil eigentlich jetzt sind alle Bewerbe drin. Ja, was die Parallel-Events betrifft, das ist natürlich interessant, weil auch da die Meinungen sehr unterschiedlich sind. Und für viele ist das doch ein lästiger Bewerb. Aus verschiedenen Gründen. Es heißt zwar, es ist zwar sehr ähnlich zu einem riesen Torlauf, ist natürlich aber anders, weil die Tore natürlich gerade gesteckt sind. Also es fordert wirklich eine andere Technik. Es fördert natürlich aus diesem Starthaus raus eine komplett andere Technik. Das muss man wirklich erlernen mit dieser Klappe, die aufgeht. Also vom Training her fordert das wirklich einen Aufwand, dass du da mitfahren kannst. Und wenn du in so einem Bewerb bist, und dann willst du natürlich auch vorne mitfahren, aber das heißt, es wird dann so ein langer Tag, weil du musst dich immer, es sind K.O.-Runden, also du musst so viele Runden fahren. Und jetzt im neuen Format ist es auch so, dass alle Runden über zwei Läufe bestimmt werden. Also früher hat es immer einmal rot, einmal blau. Und da war immer der rote Kurs gerade ein bisschen schneller. Das war natürlich unfair, weil ja dann alle Läufer, die den Kurs hatten, die gewinnen dann das Rennen. Also jetzt haben sie es so Ausgleich. Jeder läuft einmal auf blau, einmal auf rot. Also so ein Event zieht sich dann ziemlich in der Länge. Und das natürlich gerade vor einem Riesentorlauf, gerade vor dem Slalom. Für viele Läufer und Läuferinnen kommt das einfach aus Planungsgründen gar nicht so gelegen. Und ja, wie gesagt, es ist auch ein relativ neuer Bewerb. Natürlich viele sehen ein, dass es vielleicht eine neue Richtung ist fürs Skifahren, um ein neues Publikum zu erreichen. Jüngeres Publikum, ein bisschen mehr Spektakel. Du siehst die Läufer und Läuferinnen öfters in kurze, schnelle Abschnitte. Das kann sicher sein, aber ich glaube, dass man irgendwie das Format noch ein bisschen überdenken muss, damit das wirklich bei den Spitzenathleten auch gut ankommt, weil wenn ich es so richtig höre, hat das eigentlich für niemand wirklich Priorität jetzt. Und also da muss man sich schon noch was überlegen.
Das ist eine sehr gute Zusammenfassung. Danke dafür. Und Erik, du bleibst, nehme ich an, bis zum Schluss in Cortina. Du gibst dir alle Rennen noch, oder?
Bis zum bitteren Ende bleib ich da. Ja. Also in einer Woche sind ja am Sonntag ist der Herrenslalom, das ist der Abschluss. Und wenn alles gut geht wie geplant, dann darf ich mich am Montag wieder auf dem Heimweg nach Wien begeben.
Sehr gut. Dann wünsche ich viel Erfolg, alles Gute, viel Kraft. Es gibt jetzt ein bisschen was zu arbeiten für dich. Und nochmal vielen Dank, Erik, dass du dir die Zeit genommen hast für unseren Podcast. Vielen Dank, das waren sehr coole Einblicke.
Ja, danke vielmals, Lukas, für die Einladung. Ich war sehr gern dabei und ja, an allen kann ich nur sagen, genießt die zweite Woche der WM. Ich glaube, es kommt noch einiges auf uns zu.
Sehr gut, das machen wir. Danke, Erik. Ciao.
Ciao.